Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und mit meinem heutigen Gast schauen wir uns an, wie ungehorsam waren denn eigentlich die Mönche im Frühmittelalter, beziehungsweise, ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, die Frage ist wieder etwas überspitzt formuliert, denn wir schauen uns vor allem auch an, was bedeutete es überhaupt im Frühmittelalter, einer Regel zu folgen? Das können nämlich, das spoilere ich schon mal ein bisschen, durchaus andere Vorstellungen sein als das, was wir heute vielleicht darunter verstehen, einer Regel, einem Gesetzestext zu folgen. Aber zunächst einmal darf ich unseren Gast begrüßen. Das ist nämlich Frau Dr. Johanna Jebe. Hallo Johanna, schön, dass du heute mit dabei bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Die Johanna Jebe stelle ich euch natürlich kurz noch vor. Sie hat in Tübingen und Bologna studiert, nämlich neuere und neueste Geschichte, mittelalterliche Geschichte und evangelische Theologie. Und mit unserem heutigen Podcast-Thema hat sie sich im Rahmen ihrer Dissertation auseinandergesetzt, die nämlich den Titel trägt »Gutes Mönchtum in St. Gallen und Fulda – Diskussion und Correctio im Spiegel karolingischer Klosterbibliotheken«. Zwei Klöster, die wir in unserer Podcast-Reihe auch schon angesprochen haben, aber wir werden auch natürlich einige Bezüge zur Reichenau herstellen und sie ist aktuell als akademische Mitarbeiterin am Seminar für mittelalterliche Geschichte der Universität Tübingen tätig, dort am Lehrstuhl von Herrn Patzold, den ihr ja auch schon im Rahmen eines Vortrages in unserer Podcast-Reihe gehört habt. Also ihr seht, die akademische Welt, die sich mit Kloster und Reichenau beschäftigt, die ist dann doch vielleicht überschaubarer, als man denkt. Aber wir sind froh, dass wir die ganzen Expertinnen und Experten dazu auch hier bei Mönchsgeflüster hören können und konnten. Und damit wollen wir auch ins Thema einsteigen. Wir haben in unserer Podcast-Reihe und auch in der Ausstellung kam das hier und da immer mal so ein bisschen zur Sprache, dass die Reichenau, als sie gegründet wurde, noch nicht unbedingt dieser Benediktsregel alleine gefolgt ist, sondern dass vor allen Dingen in der Zeit der Karolinger dann die Regel des heiligen Benedikt allgemein gültig wurde oder zumindest so als vorbildlich gesehen wurde für alle Klöster des Reiches. Und liebe Johanna, führ uns da gerne mal rein. Warum haben jetzt die Karolinger so ein Bedürfnis, die Klosterregeln zu vereinheitlichen und da gewissermaßen Vorgaben den Äbten an die Hand zu geben, wie sie das Leben im Kloster zu gestalten haben?
Ja, das hast du gerade schon schön eingeleitet, dass es um allgemeine Gültigkeit, Verbindlichkeit geht, die in dieser Zeit erst geregelt wird. Und deswegen ist das für uns Historikerinnen und Historiker so eine super interessante Phase um 800, weil man überhaupt zum ersten Mal wirklich darüber nachdenkt, wer ist ein Mönch und wer ist kein Mönch. Vorher konnte man sagen, lebe ein monastisches Leben, ich richte mich nach verschiedenen Inspirationen durch Regeltexte aus, durch lokale Tradition, durch Nachahmen der Vorgängergeneration. Und jetzt kommen die Karolinger und ein Wandel im Denken, der es für nötig hält, zu bestimmen, was eigentlich genau ein Mönch ist oder nicht. Und das liegt ein bisschen daran, dass Karolinger Ordnungskategorien generell mögen, aber hat eine sehr tiefen theologische Dimension, nämlich dass die Vorstellung besteht, dass jeder Mensch in der Gesellschaft seiner Rolle als guter Christ besonders gerecht werden muss und auf seiner jeweiligen Position ein bestmögliches christliches Leben führen sollte. Und der Kaiser, Karl der Große zuerst, dann aber auch ganz stark sein Sohn Ludwig der Fromme, fühlen sich entsprechend als in ihrer Rolle als Kaiser und als König verantwortlich für die gesamte Christianitas, für die Gesellschaft, jeden einzelnen Christen bis hinunter zu Bischöfen, Priestern, aber auch dem christlichen Leben eines einfachen Bauerns. Und damit jeder diese Rolle besonders gut erfüllen kann, für die Karl der Große am Ende vor Gott in seinem Denken verantwortlich ist, muss man wissen, was denn eigentlich diese Aufgaben dieser Menschen sind. Und da kommt die Vorstellung, wir müssen wissen, was eigentlich Mönche sind, was gutes Mönchsleben ausmacht, damit sie ihre Aufgabe, ihre Hauptaufgabe, gut zu beten, für uns, für das Wohl der Gesellschaft, für das Wohl vom König und der ganzen karolingerzeitlichen Lebenswelt, damit sie die besonders gut erfüllen können. Und es kommen dann unterschiedliche Entwicklungen zusammen, dass sich schon im 8. Jahrhundert auch nicht nur am karolingischen Hof, sondern in angelsächsischen Kreisen im Umfeld des Bonifatius zum Beispiel, ein wichtiger Missionar in diesen Gebieten, die Benediktsregel als so ein Text rauskristallisiert, der moderat ist, der gute, klare Regeln vorgibt, der gleichzeitig attraktiv ist, weil er als römische Regel gilt und alles, was aus Rom kommt, ist alt und urchristlich und gut. Und so setzt man sich immer häufiger mit dieser Benediktsregel auseinander. Und das ist letztendlich die Sicht, die das in diesen Kontext einer großen karolingischen Ordnungsbemühung packt, die früher als karolingische Renaissance vielleicht auch bezeichnet worden wäre, die wir Historikerinnen und Historiker gerade lieber Correctio oder karolingische Reform nennen. Und ein Unterpunkt davon ist dann diese Verbesserung im Mönchtum, die besonders systematisch vorangebracht werden unter Ludwig dem Frommen. Und das ist das, wenn ich die alten Podcast-Folgen auch immer mal wieder gehört habe, was dann unter diesem Stichwort einer arianischen Reform auch schon öfter aufgetaucht ist. Und es freut mich, dass wir jetzt Zeit haben, ein bisschen genauer drüber zu reden. Da ist eben tatsächlich diese Ordnungsvorstellung sehr stark drin, wenn man das eine arianische Reform nennt, dass Ludwig der Fromme zusammen mit seinem in Anführungszeichen Reichsabt Benedikt von Aniane, also einem wichtigen Berater Ludwigs des Frommen, selbst Klosterabt, beschlossen hätte, die Benediktsregel allgemein verbindlich zu machen, als den Gütemaßstab dafür, was gutes Mönchtum ist. Das sei dann auf 3 Synoden in Aachen zwischen 816 und 819 allgemein verbindlich beschlossen worden und dann mit der Ordnungsmacht des Kaisers von oben nach unten in so einem Top-Down-Narrativ in alle Klöster verbreitet worden. Und die alte Forschung konnte sagen, seitdem sind alle Klöster Benediktklöster, gehören dem Benediktinertum an. Und für uns ist es jetzt eben interessanter, sich zu überlegen, was bedeutet das überhaupt? Welche Rolle spielt die Benediktsregel tatsächlich in diesen Klöstern? Und wie kommt überhaupt diese Idee auf, dass man nur noch diesem einen Regeltext folgen sollte?
Ja, und vor allen Dingen dann auch, wie sich das eigentlich überliefert hat, beziehungsweise verbreitet hat im Karolingerreich. Da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen, weil das sei schon mal eingeschoben. Das war ja weniger, dass Ludwig der Fromme dann von Aachen aus, sehr überspitzt formuliert, die E-Mail mit PDF-Anhang an alle Klöster gesendet hat, sondern wir führen uns nochmal gerne vor Augen, dass diese Regeltexte natürlich auch alle abgeschrieben werden mussten und allein dadurch ja vielleicht schon die ein oder andere Abweichung entsteht, aber die war ja, da kommen wir wie gesagt gleich nochmal drauf zu sprechen. Bezüglich der Correctio der Karolinger würde ich auch gern kurz noch den Einschub quasi machen wollen, also um sich vorzustellen, was da teilweise alles geregelt wurde. Also wir haben auf der Reichenau ja aktuell auch die neu angelegten Klostergärten und in dem Zuge haben wir uns für die Ausstellungs-App ja auch mit diesen und mit den Heilkräutern auf der Reichenau quasi mal auseinandergesetzt und selbst dafür gibt es Texte, was in Klostergärten zu wachsen hat. Also das geht wirklich in viele Lebensbereiche, was da in diesem Ordnungswahn gewissermaßen mal versucht wurde festzulegen. Und Benedikt von Aniane, Benedikt ist ja hier auch ein gewählter Name, also er verhaftet sich da ja gewissermaßen schon diesem Programm. Du hast schön erwähnt, warum jetzt diese Benediktsregel so attraktiv vielleicht auch war für die Karolinger und das Reich. Aber da können wir quasi dann gerne weitermachen. Was passiert denn konkret, nachdem die Synoden festgelegt haben, die Benediktsregel gilt jetzt? Wie allgemeingültig kann man das verstehen? Beziehungsweise dann auch, um den Bogen auf die Reichenau zu schlagen, wie kommt die Benediktsregel denn jetzt an den Bodensee?
Das ist gerade diese Frage, wie kommt sie an den Bodensee, glaube ich, eine gute Gelegenheit, um nochmal das gegenzuspiegeln, was ich gerade gesagt habe. Dieses Modell der anjanischen Reform ist letztendlich seit den 1990er Jahren, also Jahrhundertwende ins 21. Jahrhundert, dekonstruiert worden in der Geschichtswissenschaft von Dieter Gojenich, weil es zu einseitig fokussiert war. Also anjanisch kommt eben tatsächlich von diesem Namen Benedikt von Anjanis. Das heißt, es räumt ihm eine zu große Rolle ein. Und man hat damals ganz doll diese Frage nach der Norm und der Praxis gestellt. Und der Fairness halber muss man einfach sagen, dass wie wir das über anjanische Reform denken, das funktioniert, weil wir auf diese Synodaltexte gucken. Und die waren in den 50ern, als dieses Modell entstanden ist, einfach das ganz Neue. Und von da aus hat man das hier gedacht und entworfen. Und wenn man von diesen Synodaltexten guckt, dann wird dort eben vor allem gesagt, alle Klöster sollen die Benediktsregel lesen. Und jeder Abt soll dafür sorgen, dass sie Wort für Wort verstanden wird. Da ist wieder dieser Gedanke drin, auf einmal ist wirklich der Regeltext wichtig. Das ist auch neu. Also man rekurriert nicht einfach nur auf die Benediktsregel, sondern man muss wirklich den Text verstehen. Und das sollte jetzt erstmal umgesetzt werden. Und dann ist die Idee, dass offizielle Bestimmungen dieser Synoden über Missi, über Gesandte des Kaisers an die Bistümer, an die Äbte weitergegeben werden und von da an eben tatsächlich die Benediktsregel der Maßstab ist. Und jetzt, wenn wir da deine Frage aufnehmen, wie kommt sie denn jetzt eigentlich auf die Reichenau? Dann müssen wir nach anderen Quellen gucken, außer diese Synodaltexte. Und da haben wir eben, und das ist das, was gerade die Wissenschaft sehr spannend neu macht, Handschriften. Und speziell eine Handschrift, die auch in der Ausstellung ist, soweit ich weiß, Codex Sangalensis 914. Das ist eine Reichenauer Benediktsregel, die nur noch in der direkten Kopie aus St. Gallen vorliegt, aber das ist wirklich ganz nah dran an dem, was wir von der Reichenau wissen. Und das ist ein Benediktsregeltext, von dem wir auch wissen, dass der am Aachener Hof gelegen hat, beziehungsweise von Karl dem Großen angefragt worden ist. Und zu diesem Text gehört ein Brief von zwei Mönchen der Reichenau, Grimald und Tatto, die wir namentlich kennen, die wir auch in dem Verbrüderungsbuch nachverfolgen können, die auch nochmal an anderer Stelle im Bibliothekskatalog auftauchen als die Leute, die diese Regelkopie gemacht haben. Und die haben offensichtlich ein Interesse zu verstehen, welche Regel denn am Hof als gut erachtet worden ist. Und so reisen die an den Hof von dem, was wir eben über diesen Brief wissen, beziehungsweise nicht so ganz klar, wohin sie reisen. Das steht da nicht, ob das jetzt Aachen ist oder ob das einfach das Umfeld von Ludwig dem Frommen ist oder ob das ein Kloster von Benedikt von Anjane ist. Aber sie reisen auf jeden Fall in diese Zentrale, um sich einen Benediktsregeltext zu beschaffen, für den sich Regenbert von der Reichenau, der Bibliothekar, der hier auch schon häufiger aufgetaucht ist, interessiert. Und dieser Benediktsregeltext, in dem Brief schreiben sie eben direkt, das ist der Text, für den sich Grimald interessiert und der ist für uns so besonders spannend, weil wir die Vorgeschichte dieses Textes kennen. Das ist nämlich eine sehr nahe Kopie von dem, was man in dieser Zeit für das Autograph Benedikt von Nursias gehalten hat, also für die vermeintliche Urhandschrift aus Monte Cassino. Karl der Große hatte die in den 780er Jahren einen Brief nach Monte Cassino geschickt und gesagt, wir hätten gerne im Sinne von dieser Verbesserungsbewegung, dieser Korrektionbewegung, hätten wir gerne einen authentischen Urtext. Wir wollen wissen, was denn eigentlich der richtige Text der Benediktsregel ist, wenn wir den für alle als besten Text bekannt machen wollen. Und so interessieren sich jetzt offensichtlich Mönche von der Reichenau für den Autographtext Benedikt von Nursias und holen den in ihr Kloster rein. Und tatsächlich ist es sehr spannend, dass auch die Forschung, die hat sich sehr lange mit diesem Text beschäftigt, sagt, das kommt extrem nah an das ran, was wir uns zur Zeit Benedikt von Nursias vorstellen können. Also es ist ein Latein des 6. Jahrhunderts, es ist gesprochene, fehlerhafte Latinität. Also diese Vorstellung, dass tatsächlich ein sehr Benedikt nahestehender, ein sehr alter Text hier auf die Reichenau gekommen ist und jetzt in St. Gallen liegt, das ist wissenschaftlicher Konsens. Und wenn man in eine kritische Edition guckt von der Benediktsregel und die aufschlägt, dann ist das tatsächlich der Codex Sangalensis 914, der diesen Haupttext gibt und der von der Reichenau initiiert worden ist.
Ja, wir haben im Marketing haben wir natürlich immer das Problem in Anführungsstrichen, dass wir natürlich gerne in Superlativen oder in sehr einfachen Formen auch sprechen wollen. Und du hast schon anklingen lassen, gerade dieser Kodex aus St. Gallen, der ist eigentlich super wichtig für die Überlieferung der Benediktsregel. Aber wir haben jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört, okay, es ist die Kopie aus St. Gallen, einer Reichenauer Abschrift, einer in Aachen liegenden Abschrift des originalen Textes. Also es sind schon noch ein paar Stufen quasi davor, aber dadurch, dass diese vorherigen Stufen verloren gegangen sind, ist es dann halt doch einfach extrem bedeutend, wenn man sich mit der Benediktsregel auseinandersetzt. Bevor wir da weitermachen, würde ich vielleicht ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Du hattest erwähnt, der Regeltext wird jetzt wichtig. Ja, wie war es denn im 8. Jahrhundert, bevor die Aachener Synoden waren? Also Albrecht Diem, den wir ja auch hier schon im Podcast hatten, hat dazu auf unserer Tagung auch gesprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Es gab mehrere Regeltexte in der Reichenauer Klosterbibliothek, auch weil diese Regeltexte teilweise unterschiedliche Lebensbereiche quasi bedient hatten, also für sich gar nicht immer so diesen allgemeinen Gültigkeitsanspruch hatten. Und dann war es immer so ein bisschen vielleicht auch Verhandlungssache des Konventes, wer jetzt welche Regelstelle quasi noch parat hatte. Und das wurde vielleicht auch mehr mündlich nochmal diskutiert, als dass jetzt irgendwo an zentraler Stelle, blöd gesagt, ein Regeltext lag, an dem man nochmal alles nachschlagen konnte und dann sagen konnte, so war es.
Das stimmt. Das Interessante ist, dass gerade die Forschung von Albrecht Diem in den letzten 10 Jahren da auch zu einer neuen Sensibilität dafür geführt hat, was es eben eigentlich heißt, wenn ein Kloster sagt, ich folge der Benediktsregel. Und die These ist zuletzt auch geworden, dass aber diese Vorstellung wirklich zu sagen, das heißt, ich folge Wort für Wort einen Text und ich verstehe unter einem Bezug auf die Benediktsregel auch tatsächlich, dass ich diesen Text der Regel, dieses Buch durchlese und befolgen möchte. Also überhaupt, dass nicht nur Normativität an Regeln geknüpft wird, dieses Gehorchen, sondern dass das dann auch tatsächlich ein Text meint. Dass das was ist, was in der Karolingerzeit entsteht. Und ich würde inzwischen sagen, das Spannende an der Karolingerzeit ist, dass das dann noch gar nicht abgeschlossen ist, sondern es unterschiedliche Positionen gibt. Und wenn ich das an ein paar Beispielen verdeutlichen darf, es gibt einerseits von diesen Synoden eben diese Zeugnisse, dass man wirklich sagt, wir müssen jetzt den Text Wort für Wort verstehen. Und es gibt, in diese Kategorie gehört zum Beispiel auch der Sanger Lenzes 914, wo die sehr doll darüber nachdenken, welchen Wortlaut der Benediktsregel wir haben wollen. Es gibt einzelne Positionen, zum Beispiel in einer Schrift Benedikt von Anianis, die Concordia Regularum heißt das, wo unterschiedliche Regeln neben die Benediktsregel gestellt werden. Also tatsächlich diese Breite von Mönchtum hineingenommen wird in das monastische Erbe der Zeit, wo er im Vorwort sagt, ich habe einige Mönche sagen gehört, dass sie, warum sollen sie noch alte Regeln lesen, wenn sie doch jetzt eigentlich der Benediktsregel folgen? Das bringt uns nichts. Und er möchte aber eben zeigen, dass es ganz wichtig ist, die Breite des Mönchtums zu studieren. Aber für uns ist das spannend, weil wir daran sehen können, okay, es gibt offensichtlich auch diese Position, dass man denkt, man folgt auf einmal einem einzigen Regeltext. Und dann gibt es, und das ist eben schwer, in diese Klöster reinzugucken, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können uns weiter eben die Handschriften angucken. Und da gibt es Tendenzen, in die Textsammlungen für die tägliche Orientierung vor allem die Benediktsregel reinzupacken, aber auch andere. Man muss sich das vorstellen, in den Lesestunden haben sie unheimlich viel Hagiographie auch gelesen, Predigten, die weiter dafür aufbereitet werden, Lebensanleitungen zu geben. Es gibt theoretische Diskussionen darüber, wie man unterschiedliche Texte weiter nutzen muss, um die Benediktsregel zu verstehen und überhaupt gutes Mönchsleben zu erreichen. Und dann hat sie da eben nicht so diese einzelne Stellung und es gibt Konfliktsituationen und das ist auch wieder so ein heuristischer Punkt, wo wir rein, ein neuralgischer Punkt, wo wir mal sehen können, dass es in diesen Klöstern Unstimmigkeiten darüber gibt, was man eigentlich als Orientierung nutzen sollte oder nicht. Und da ist Fulda ein Fall, wo man eben sagen kann, dass die einen gesagt haben, also Untergruppen, wir haben schon immer der Benediktsregel gefolgt, weil wir eine lebendige Tradition dazu haben, unser Abt erster Abt Sturmi ist sogar in Monte Cassino gewesen und hat dieses Mönchsleben dort studiert. Und gleichzeitig gibt es offensichtlich eine andere Gruppe, die sagt, aber das, was ihr meint, was die Benediktsregel ist und eure Identität bestimmt und Sturmi in Monte Cassino gesehen hat, das steht überhaupt nicht so im Text. Und das sorgt für unheimliche Konflikte, weil da zwei Denkwelten aufeinander und Denksysteme aufeinandertreffen, die überhaupt nicht verstehen können, warum man sich gegenseitig abspricht, der Benediktsregel zu folgen. Und das ist die Komplexität dieser Zeit, die aber sich tatsächlich, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, die Benediktsregel gewinnt Bedeutung, die damit ringt, was regeln können sollen und wie man einerseits das als Qualitätsmaßstab, die eine Regel anerkennt, aber sich auch weiter für das große monastische Erbe interessiert. Und das ist in der Karolingerzeit enorm. Also da ist auch eine Explosion nochmal von Handschriften, die sich Wissen aus anderer Regeltexte reinholen. Die Hagiographie, habe ich gerade gesagt, die diese Sachen auch aktiv bearbeiten. Also die haben sich dafür interessiert und das geht immer ein bisschen unter, wenn man sagt, wir folgen nur noch der Benediktsregel.
Ja, es ist auch schön zu sehen, dass nicht einfach irgendwie so das Diktat quasi von oben gab und dann danach alle Regeltexte quasi weggeschmissen wurden, die unnötig wurden, sondern wie du gesagt hast, dass auch Benedikt von Anjane sagt, okay, die sind durchaus noch von Relevanz, um so überhaupt zu verstehen, was Mönchtum ist. Und ja, das Beispiel Fulda mit Abt Sturmi war aber vor Ort, ist ja, ich musste dann immer so ein bisschen an diese Augenzeugenproblematik denken, die man ja gerade in der Zeitgeschichte dann teilweise hat, irgendwie so subjektive Erinnerungen mit Schriftkultur irgendwie in Einklang zu bringen. Also das ist da auch relativ verbreitet. Wir gehen nochmal zurück auf die Reichenau beziehungsweise zu der Tätigkeit von Grimald und Tatto. Du hattest schon erwähnt, ja, das Latein in diesem Text, das ist so aus dem 6. Jahrhundert, ist ja auch ganz spannend, dass man das so zuweisen kann aufgrund bestimmter Eigenheiten. Und es ist auch nicht so vielleicht das beste Latein. Gleichzeitig zeichnet sich die Reichenau in dieser Zeit, das haben wir mit Tino Licht ja auch besprochen, eigentlich dadurch aus, dass eine hohe Lateinfähigkeit vorhanden ist. Wie gehen Sie denn jetzt damit um, das quasi in Einklang zu bringen, dieser Zwiespalt zwischen originaler Text und vielleicht eigenem Anspruch an die lateinischen Qualitäten?
Ja, das ist das Allertollste, was man an karolingischem Wirken in diesem Regeltext sehen kann. Das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel für das, wie man sich Correctio vorstellen muss. Du hattest vorhin betont, dass das doch eine Überlieferung über viele Stufen ist. Aber das Spannende ist, dass Grimald und Tatto in ihrem Brief ganz deutlich sagen, wir haben diesen Regeltext, Benedikt von Novias, den wir für das heilige Original halten, ohne Abweichung in Sinn, Silbe oder Buchstabe abgeschrieben. Und tatsächlich kann man das an diesem Latein und dann eben der Abschrift in St. Gallen, die scheinen das eben genauso ernst genommen zu haben, sehen. Also dass das offensichtlich auch Rechtschreibfehler und phonetische Gewohnheiten des 6. Jahrhunderts in diese Kopie eingegangen sind. Also das, was wir in der Handschrift sehen, entspricht dem, was sie in diesem Brief beteuern. Und jetzt haben wir aber eben nicht einfach nur Mönche, die gehorchen, und zwar nicht nur Regenberg gehorchen, der gesagt hat, ich möchte gerne eine Abschrift von diesem Autograf haben, und die auch nicht Karl dem Großen oder Ludwig dem Frommen gehorchen und sagen, wir nehmen irgendeinen Normtext vom Hof. Das scheint gar nicht in dieser Vorstellung zu existieren, sondern die anfangen, selbst sich darüber Gedanken zu machen. Aber was schreiben wir denn da gerade ab? So ein Latein, kann das der richtige Text für unsere Gemeinschaft sein, wenn man eben von diesen lateinischen Qualitätsstandards kommt? Und von allem, was wir über Grimald und Tatto wissen, zumindest über Tatto kann man auch einiges sagen, der gehörte zur Führungselite in dieser Zeit des Klosters. In der Visio Vertini wird er als Magister adressiert. Also das sind auch kluge, gestandene Leute, die an dieser Correctio partizipieren, die eigentlich diese Correctio machen. Und die fangen an, in ihren Brief zu schreiben. Wir haben dann aber uns auch noch Versionen dazugeholt von Magistri Moderni, von modernen Lehrern, eigentlich die neuen Versionen von der Benediktsregel, die ihnen geläufiger sind. Und wir haben die verglichen mit dem, was wir in diesem Autographtext sehen. Und jetzt machen die sich auf der absoluten intellektuellen Höhe und den neuesten Kenntnissen ihrer Zeit ein textkritisches Verzeichnungssystem zunutze, was biblisch angelegt ist durch die Psalterkopien des oder die Psalterauseinandersetzung des Hieronymus, aber in der Karolingerzeit auch verbreiteteres Wissen ist, aber nirgends, zwar auf dem Bibeltext angewendet worden, ist aber noch nirgends mit so einer Konsequenz, wie das Grimald und Tatto jetzt mit dieser Benediktsregel machen. Und dieses textkritische Verzeichnungssystem kann man sich tatsächlich auch in der Ausstellung an diesem Kodex angucken. Sie erklären nämlich, es gibt zwei verschiedene Arten, mit denen wir das verzeichnen. Wir setzen ein Obelos, das muss man sich wie so ein altmodisches Durchzeichen mit einem Strich und zwei Punkten oben und unten vorstellen. Und dieser Obelos kennzeichnet alle Stellen, die nur Benedikt von Nursia in seinem Text stehen hat, also dieses vermeintlich Autograph, vermutete Autograph. Und dann nehmen wir ein zweites System, zwei Punkte, einen Doppelpunkt letztendlich, und schreiben sowohl in den Text von Benedikt von Nursia als auch an den Rand dran, wo diese modernen Magister, also aktuelle Versionen der Benediktsregel von diesem Text abweichen. Und das sind manchmal, sind das auch Sinnunterschiede, Wortunterschiede. Manchmal sind das nur so Vorsilben, die die Verbbedeutung bestätigen sollen. Und das geht aber selbst bis auf die Buchstabenebene runter, dass man, wo ein V und ein B miteinander vertauscht sind, was aber von der Aussprache in dieser Zeit oder zumindest im 6. Jahrhundert ein ganz typischer Verwechslungsfehler ist. Selbst diese Sachen werden verzeichnet, oder noch wichtiger, Unterschiede zwischen einem E und einem I. Das ist auch, also das ist wirklich nicht Sinntragendes, aber selbst das versucht man abzubilden. Und ich argumentiere, dass das mehr ist als eine wissenschaftliche Neugierde. Das ist eine unheimlich akribische Arbeit, die diese beiden Menschen machen, wo zwei konkurrierende Leitmotive von Correctio zu tragen kommen. Das eine ist dieser Gedanke, dass der älteste Text, der Text, der möglichst nahe am heiligen Original ist, der zuverlässige Garant ist dafür, dass man den richtigen Text hat, der uns als zuverlässiger Garant gutes Mönchsleben und damit Seelenheil gewährleistet. Das ist sehr karolingisch auch aus anderen Quellen belegt. Das ist auch wahrscheinlich diese Intention, warum Karl der Große sich um diesen Regeltext bemüht hat. Und das kommt jetzt aber in Konflikt mit der Vorstellung, dass nur gute, verständliche Texte, gutes Latein, an dem man sehr viel arbeitet in dieser Zeit, zuverlässige Gotteskommunikation gewährleisten kann. Also wichtige Schlüsseltexte der Correctio, die sogenannte Epistola de Litteris Colendis und andere Texte aus dem Umfeld des Hofes, kommunizieren uns diesen Gedanken, dass sich die Karolinger wirklich Sorgen gemacht haben, dass wenn man schlechtes Latein spricht, vor allem in liturgischen Handlungen, Gott diese liturgischen Handlungen nicht verstanden haben könnte. Die Utrechter Historikerin Maike de Jong hat das mal etwas flapsig formuliert. Ein karolingischer Gott wollte nur in gutem Latein adressiert werden. Und das ist dementsprechend eine wirklich existenzielle Sorge. Das ist tief in denen verankert. Wenn wir keine korrekte Sprache sprechen, dann versteht Gott nicht, was er von uns will. Das ist die sehr vereinfachte Version. Tiefer kann man sagen, man muss einen guten grammatikalischen Rechtschreib technisch korrekten Text haben, um zu verstehen, was in diesem Text drinsteht. Das ist die theologisch, glaube ich, etwas differenziertere Antwort. Und das tritt jetzt eben bei diesem Benediktsregeltext in absolute Konkurrenz mit diesem anderen Motiv. Und das in einen textkritischen Apparat zu packen, der quasi in dieser einen Regelabschrift beides abbildet, sowohl des heiligen Originals als auch als Absicherung die besseren lateinischen Varianten, das ist eigentlich eine wirklich geniale Lösung und zeigt, dass eben diese Menschen in den Klöstern extrem tief darüber nachgedacht haben, was sie tun. Das ist nichts, was einfach vom Hof kommt und ihnen vorgeschrieben wird, sondern sie sehen das selbst als existenziellen Teil ihres Lebens und finden da selbst Lösungsvorschläge zu. Und Grimald und Tatto, das ist auch nett, trauen sich auch überhaupt keine Lösung für dieses Problem zu, sondern sie schreiben am Ende in dem Brief, wir haben das jetzt gemacht, aber du, Regenbert, entscheide selbst, was die richtige Version von diesen beiden ist.
Ja, sehr schön. Aber wir sehen schon, also die Frage nach dem Ungehorsam stellt sich vielleicht in dem Sinne gar nicht so, weil man sich erstmal in der Zeit klar werden muss, was ist denn jetzt überhaupt die Benediktsregel? Das wird offensichtlich verhandelt. Und du hast ja nicht ohne Grund auch St. Gallen zu einem deiner Forschungsschwerpunkte gemacht, weil diese Arbeit mit vor allem diesem Regeltext ist da ja doch auch sehr verbreitet. Wir sind jetzt natürlich aufgrund unserer Leitfrage vor allen Dingen auf diesen 914er Kodex eingegangen, aber St. Gallen ist ja insgesamt für die Überlieferung der Benediktsregel und auch ihre Verarbeitung ein wichtiger Standort. Führ uns doch vielleicht mal ganz kurz noch die beiden anderen Handschriften 915 und 916 vor, damit man so einen Eindruck bekommen kann, in welche Richtung letztendlich diese Textarbeit auch gehen kann.
Das Schöne an diesem Reichtum an Benediktsregeln in St. Gallen ist eigentlich gar nicht mal unbedingt nur, dass das was Besonderes wäre, sondern das Besondere ist, dass in St. Gallen der Bestand so geschlossen überliefert ist. Also das, was ich jetzt sage, könnte man sehr ähnlich von der Reichenau sagen, wenn wir nur diese Reichenauer Regelhandschriften hätten. Und das sage ich jetzt so, weil ich mir das auch für andere Klöster angeguckt habe. Die arbeiten wirklich alle mit ihrem Benediktsregeltext in der Zeit. Und in St. Gallen haben wir eben auf jeden Fall aus dem Übergang zum 9. Jahrhundert und dann aus dem 9. Jahrhundert diese drei Regelkodizes. Ich fange mal mit dem 916er an, weil das einer auch ein sehr bekannter ist, aber der gar nicht so gut in das passt, was wir gerade für 914 und 15 dann diskutieren müssen. Die hängen nämlich miteinander zusammen. 916 ist was Eigenes. Das ist ein Regeltext, der für die germanistische Forschung besonders interessant ist, weil der eine althochdeutsche Interlinearversion der Benediktsregel mit überliefert. Also man hat den lateinischen Text dort stehen und schreibt dann Wort für Wort, nicht ganz durchgängig, war doch an ganz vielen Stellen, drüber, was das passende Äquivalent des Althochdeutschen wäre. Das heißt, das ist für die Sprachforschung sehr wichtig. Und für uns ist das interessant, weil wir auf jeden Fall daran sehen können, dass die Benediktsregel einer der Texte gewesen ist, die wahrscheinlich im Unterricht eingesetzt worden sind. Also in St. Gallen und auf der Reichenau war Lateinisch nicht die Muttersprache, sondern man hat Latein lernen müssen. Und da ist so der prädestinierte Text entweder der Psalter, das ist das, was die Mönche eben jede Woche einmal durchbeten und den am geläufigsten ist. Aber es ist eben offenbar in dieser Zeit auch schon die Benediktsregel als einer der ersten Texte, die gelernt werden sollen. Und man diskutiert auch, dass diese Interlinearversion wahrscheinlich zwischen St. Gallen und der Reichenau entstanden ist. Es gibt Positionen, die sie eher auf der Reichenau verorten, eher auf St. Gallen, aber wir haben in St. Gallen, aber wir haben auf jeden Fall diese Kopie wieder in St. Gallen überliefert. Und man kann sich auch Gedanken machen, ob das nicht auch ein Zeichen dafür ist, dass man deswegen im Bodenseeraum zwischen diesen beiden Klöstern auf jeden Fall um 800 nachweisen kann, dass sie sich eben wirklich schon für den Text interessiert haben. Also die Benediktsregel in ihrer schriftlich gefassten Form und dass es darum ging, jedes einzelne Wort zu verstehen. Und das ist wieder das, was wir dann an anderer Stelle eben auch in diesen Aachener Synodaltexten sehen. Aber als Gedanke, der schon da ist, der eben nicht festgeschrieben wird, 816, 17, sondern den die Äbte und Verantwortlichen in den Klöstern eben auch lange schon selbst beschäftigt. Und dann gibt es eine weitere Regelabschrift, Codex Sangalensis 915. Und der ist sehr spannend, weil der mit guten Argumenten Sangalensis 914 in St. Gallen ersetzen sollte. Also wenn man sich anguckt, was in dem Codex Sangalensis 914 noch drin ist, dann ist das vor allem ein Martyrologium zum Lesen der zum heiligen Gedenken innerhalb der Woche und es sind nekrologische Notizen über verstorbene Mönche. Und deswegen sind wir uns ziemlich sicher, dass das die Textsammlung war, die die Mönche in ihrer täglichen Vollversammlung, dem Primkapitel, dem Kapitel Officium lesen wollten. Und damit auch wirklich der Richttext. Also wir können sagen, die Benediktsregel war dann um 820 auch wirklich der zentrale Text in St. Gallen. Und jetzt scheinen die um 850 ein neues Kapitel Officiumsbuch zu machen. Eine sehr schöne, prächtige Regelhandschrift. Und die ist in zweierlei Hinsicht als Weiterentwicklung von dem 914er interessant. Das eine, das ist vielleicht ein bisschen die einfachere Information, es werden zusätzliche Regeltexte noch mit drangehängt. Die Augustinregel, das Präzeptum, dann noch die Regula Pauli et Stephani und weitere Texte aus der konobanischen Tradition. Und das widerspricht eben auch dieser Vorstellung von der Una Regula. Es wird jetzt nur noch einer Regel gehorcht, sondern offensichtlich nehmen die mehrere. Regeln in ihr Orientierungskanon mit rein. Aber das ist eben kein gegen Aachen und gegen das, was der Hof wollte, sondern das kann ich an so vielen Stellen, das können wir an so vielen Stellen in der Überlieferung sehen, dass das eher die Regel ist und eben nicht die Ausnahme. Und deswegen hinterfragen wir eben diese Vorstellung, dass man gedacht hat, man folgt nur noch der Benediktsregel, das heißt, die andere Tradition ist uninteressant. Also da schon ein breiteres Bild darüber, dass man der Benediktsregel auch andere Texte an die Seite stellen konnte, aus denen man Inspirationen gezogen hat, die man diskutiert hat, die auch tatsächlich andere Aspekte adressieren, als in der Benediktsregel stehen. Da geht es dann mehr um so liturgische, die richtige Haltung beim Gebet, die in der Benediktsregel nicht doll ist. Kolumban kommt mit rein, weil das für die St. Galler Eigentradition sehr wichtig ist. Die verstehen sich über Gallus als Kolumbankloster. Das wollte man jetzt offensichtlich auch in dieser Sammlung repräsentiert haben. Und das Zweite, warum diese Regel interessant ist, ist, dass man anscheinend jetzt doch sich eine Entscheidung dazu zugetraut hat, welcher Regeltext eigentlich der richtige ist. Und man nimmt zwar diesen Autographtext aus 914, aber man verbessert das Latein tatsächlich mit Hilfe dieser Randvarianten, die im textkritischen Apparat mitgegeben worden sind, und schafft damit eine gefälligere, lateinisch korrektere Version dieses Autographtextes. Und die wird dann tatsächlich, also das ist auch wieder was, was nicht nur St. Gallen ist, sondern Reichenau. Also wir haben dann auf der Reichenau wiederum eine Abschrift auch von dieser verbesserten Regelversion. Nicht nur eine, sondern zwei. Das geht dann in St. Galler Kapitel, ins Reichenauer Kapitel Offiziumsbuch des Ende des 9. Jahrhunderts ein, am Züricher Kodex. Und so haben wir in diesem Überlieferungscluster Reichenau, St. Gallen, Bodenseeraum auf einmal fünf bis sechs Handschriften des 9. Jahrhunderts, die es schaffen, eine lebendige Rezeption dieses Autographtextes zu schaffen, der aber sonst in der gesamten Überlieferung eigentlich aufgegeben wird. Also hier unten am Bodensee wird eine Lösung für was gefunden, was offensichtlich am Hof und in anderen Klöstern nicht gefunden worden ist. Da hat man den Text wegen dieses schlechten Lateins, ziemlich sicher wegen dieses schlechten Lateins, aufgegeben. Und der eigentliche Impuls, das weiterzuentwickeln, das ist eben offenbar nichts, was am Hof stattgefunden hat, sondern was sich hier im Bodensee entwickeln konnte und wo die eine Lösung dafür gefunden haben.
Um auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, könnte man quasi sagen, die Mönche am Bodensee waren besonders gehorsam, weil sie quasi nach beiden Leitlinien der Correctio damit umzugehen wussten. Und das klingt jetzt hier, sag ich mal, relativ harmonisch. Man arbeitet mit dem Text, stellt vielleicht auch ergänzend noch ein paar andere Regeln dazu, die einem vielleicht aufgrund der eigenen Klostertradition besonders wichtig sind. Wir wollen ganz abschließend nochmal kurz einen Blick dann doch nach Fulda werfen. Du hattest es mit Abt Sturmi und seinem Selbststudium in Monte Cassino schon so ein bisschen anklingen lassen. Wenn ich das aus unserem Vorgespräch richtig aufgenommen habe, dann findet ja hier in Fulda gegenüber diesem Aachener Text vielleicht mehr so ein Widerstandsreflex statt, oder man streitet sich zumindest mehr darüber, ob das jetzt so der richtige Text sein kann, oder?
Das ist noch ein bisschen interessanter, bisschen selbstbewusster, würde ich sogar sagen. Auch in Fulda erfährt man von diesem Text. Reichenau ist ein wichtiges hofnahes Kloster, aber Fulda ist wirklich so die absolute Kaderschmiede und engstens verflochten mit dem Hof. Die erfahren von diesem Regeltext, aber die sind selbstbewusst genug zu sagen, ach, wir picken uns davon nur das raus, was für uns das Beste ist. Also da habe ich einen Regeltext, der Fulda Lokaltext ist, der wahrscheinlich auf eine uralte Grundlage der aus angelsächsischer Tradition, Fulda ist eine Bonifatius-Gründung, zurückgeht, wo sie eben ihren Urtext immer weiter beibehalten haben, aber ständig verbessert mit allen neuen Impulsen, die sie von der Regel gehört haben. Und als sie dann von diesem Autographtext hören, das kopieren sie da teilweise wohl rein. Also sie verbessern so einzelne Wörter. Aber sie übernehmen nur das, was ihnen eine sinnvolle Ergänzung scheint, an einzelnen Wortlauten. Oder zum Beispiel ein neues Inhaltsverzeichnis der Benediktsregel, das aus den Kreisen von Benedikt von Aniane kommt, jetzt nicht unbedingt an den Urtext gekoppelt ist, aber auch damit also mit diesen Neuimpulsen zur Benediktsregel in Zusammenhang steht. Und dann nimmt man eben das Inhaltsverzeichnis und macht das da neu rein. Oder man ergänzt den Prolog, der in der Bonifatius-Version fehlte, und puzzelt den da rein. Und das ist natürlich was ganz anderes, dass man damit ringt, was ein guter Text ist, als das, was wir in St. Gallen gesehen haben. Also auch eine andere Form in Antwort von Correctio. Und das, was du jetzt aber, glaube ich, gerade mit dem Streit nochmal gemeint hast, ist tatsächlich, dass sie aber darüber streiten, wie diese Vereinbarung von Benediktsregel und anderen monastischen Traditionen funktionieren kann. Also ob das eben wirklich heißen muss, wir folgen nur der einen Sache, oder wir brauchen ein größeres Repertoire an Wissen und monastischen Traditionen. Und da sind uns Konfliktschriften aus dieser Zeit überliefert, und es gibt einen sehr schönen, theoretisch unheimlich tief durchdachten hagiographischen Text. Das ist auch immer gut, sich klarzumachen, dass das so Heiligengeschichten nicht irgendwas sind, was Legende ist, nur zur Erbauung dient, sondern da hat offensichtlich der Abt von Fulda, Abt Aigil, sehr bewusst eine Vita über den Klostergründer Sturmi geschrieben, um ein für alle Mal ein Schlussstrich unter diese leidigen Diskussionen darüber zu stellen, die für Unfrieden sorgen und damit das gute Mönchsleben gefährden, wie man das mit den unterschiedlichen Traditionen denn jetzt machen soll. Und er plädiert dafür und führt vor, dass Sturmi einfach alle Formen von Mönchsleben durchlebt, vom eremitischen Leben hin zu Klosterleben, das er austestet. Er führt vor, wie Sturmi ein wunderbarer karolingischer Abt ist, der Kriegsdienste wahrnehmen muss, der Gäste bewirtet und alles. Und verankert dann ein Aushandlungssystem. Also er führt das einerseits in Sturmis Leben für, aber sagt auch explizit in den Gesprächen zwischen Sturmi und Bonifatius, wir richten ein Mönchsleben nach der Regel ein. Es steht nicht mal unbedingt da nach der Benediktsregel. Wir brauchen ein geregeltes Mönchsleben. Und das heißt aber, dass wir die alte Tradition, und dazu gehört ganz wesentlich auch heilige Schriften, die Bibel, aber auch überhaupt monastische Traditionen allgemein, dass wir die immer wieder auslegen müssen. In Konsens mit der Eigentradition, in Konsens, und dazu gehört dann die Benediktsregel, aber auch in Konsens mit den Brüdern. Denn das Wichtigste ist letztendlich, dass keine Konflikte im Kloster existieren. Und das scheint was den Zeitgenossen ein wirklicher Hinderungsgrund für gottgefälliges Mönchsleben scheint. Nämlich, dass man untereinander streitet und sich nicht auf seine Hauptaufgaben konzentrieren kann. Und diese Harmonie herzustellen durch permanente Auslegung des breitestmöglichen Erbes von Text, die einem irgendwas über gutes Christenleben erzählen könnten. Das ist was eigentlich die Karolinger Zeit ausmacht, und dass sie darauf auf Texte vertrauen und darauf vertrauen, dass sie gute Texte haben müssen, Wissen über jede Menge Texte einfangen sollen, also fast so eine Sammelwut haben, so viel Überlieferung zu kriegen, wie es geht, um daraus dann in der Aushandlung das bestmögliche Mönchsleben abzuleiten.
Ja, quasi schon ein wunderbares Schlusswort, wo wir sehen, dass die Frage nach dem Ungehorsam vielleicht auch eine zu moderne Vorstellung davon ist, wie überhaupt so eine Regel verteilt wird, wie dann mit so einer Regel umzugehen ist, und dass es sich lohnt, da in den zeitgenössischen Kontext zu schauen. Und da sehen wir eben diese wunderbaren Aushandlungsprozesse, die wir hier so ein bisschen zumindest anreißen konnten. Und in diesem Sinne, liebe Johanna, darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns in die detailreiche Welt der Benediktsregel eingeführt hast.
Dankeschön, dass ich über so ein Thema hier reden durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Genau, ihr habt's gehört, der Codex St. Gallensis 914 ist in der Ausstellung auch zu sehen. Also falls ihr da Interesse habt, dann schaut da gerne auf jeden Fall mal in Konstanz vorbei. In der zweiten Ausstellungshälfte, das darf ich so gesehen schon mal verraten, ist dann auch der Briefanfang von Grimald und Tatto aufgeschlagen. Also wenn man da mal auf der unteren linken Seite genauer hinschaut, wird man auch doch relativ einfach die Namen Grimald, Tatto und auch Reginbert erkennen können. Also da lohnt es sich auch als Laie mal einen genauen Blick in die Zeilen zu werfen. Weil wir jetzt uns so klar auf die drei Handschriften konzentriert haben, werden wir euch aber auch die jeweiligen Links zu den Digitalisaten der Regeltexte gerne mit in die Shownotes geben. Also falls ihr da Interesse habt, mal reinzuschauen, auch zu gucken, ja, wie sieht denn eigentlich Althochdeutsch in der Zeit aus, dann habt ihr da die Möglichkeit. Und ihr kennt es bereits, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, über unsere Ausstellungswebseite alle aktuellen Informationen abzurufen. Das Badische Landesmuseum findet ihr auch auf Social Media. Schaut da gerne auch mal auf Instagram und Facebook vorbei. Und wenn ihr Interesse habt an weiteren Geschichtspodcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder schaut auch bei meinem privaten Podcast Epochentrotter vorbei. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.